Guten Morgen, ihr Lieben. Endlich mal wieder bei euch. Und ich freue mich so richtig. Das ist gut. Heute ist ja ein besonderer Sonntag. Ihr habt es schon mitbekommen. Es ist der Palmsonntag. Der Palmsonntag ist der 6. und der letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die in der evangelisch-lutherischen Kirche übrigens auch die stille Woche genannt wird. In der stillen Woche sollen die Christen mal zur Ruhe kommen und sich auf das besinnen, was der eigentliche Grund ihres ganzen Christendaseins ist. Nämlich das Geliebtwerden von Gott und nicht das Recht haben vor Gott. In der stillen Woche können wir uns mal Gedanken machen über unsere Erwartungen an das Leben im Vertrauen auf den Gott, der nächsten Freitag gekreuzigt wird. Und dann können wir uns die Frage stellen, wie erfolgreich oder wie siegreich Jesus eigentlich in unserem persönlichen Leben ist. Sind deine Erwartungen, die du gehabt hast, als du dein Leben irgendwann einmal Jesus anvertraut hast und ihn in deinem Herzen hast einziehen lassen, sind diese Erwartungen eigentlich erfüllt worden? Oder ist es doch ganz anders geworden, als du es dir gedacht hattest? Und wenn es anders geworden ist, wie hast du denn darauf reagiert? Hast du deine Glaubenserwartungen verleugnet, wie Petrus? Oder sie kreuzigen lassen, wie Judas? Wusstet ihr übrigens, dass es in Deutschland verboten ist, sein Kind Judas zu nennen, genauso wie Adolf? Das ist mir in der Vorbereitung so zufällig mal über den Weg gelaufen. Und ich fand es interessant, wie ein einziger Mensch mit seinen Entscheidungen die Erwartungen an einen Namen so sehr negativ besetzen kann, dass er für alle Zeiten verbrannt ist. Aber das mal nur nebenbei. So, bevor es jetzt ganz still wird in der stillen Woche, will ich euch natürlich auch heute noch einmal eine frohmachende Botschaft predigen. Denn darum dreht sich ja letztendlich die ganze Ostergeschichte. Bei allem Leiden und allem Schmerz, der im Ostergeschehen vorhanden ist, haben die Angelsachsen doch recht, wenn sie den Karfreitag den Good Friday nennen. Weil hier etwas Gutes, etwas Frohmachendes passiert. Und deswegen, weil es um etwas Frohmachendes geht an Ostern, habe ich auch dieses ganz besondere T-Shirt heute angezogen, das diese Botschaft vermitteln soll. Wenn mal einer an Ostern Eier hatte, dann war das Jesus. Dem Volk aufs Maul geschaut. Wenn jemand Mut hatte an Ostern, dann war das Jesus. Und es geht gar nicht um die Ostereier, die man überall versteckt, sondern es geht darum, Mut zu haben und Konsequenzen zu leben. So jedenfalls verstehen das die Jugendlichen. Ja, ihr habt es wahrscheinlich kapiert, ne? Sofort. Bei Ostern geht es auch darum, dass wir uns jedenfalls von Freude und von Hoffnung provozieren lassen, dass wir aufgerüttelt werden aus dem Altbekannten, aus dem, was wir sowieso schon meinen zu wissen und was wir schon immer irgendwie erwartet haben. Und auch die Palmsonntagsgeschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem, über die ich heute predigen will, haben wir wahrscheinlich schon so oft gehört, dass wir kaum noch glauben, darin etwas Neues entdecken zu können. Und darum will ich die Geschichte zunächst einmal in zwei weiteren ungewöhnlichen Versionen vorlesen. Wir haben ja vorhin die Kinderbibel gehört. Jetzt nochmal zwei neue Versionen. Legt einfach mal eure Bibeln so weit vorhanden auf euren Schoß und lest mit. Vergleicht die euch vertraute Sprache mit dem, was ihr gleich hören werdet. Matthäus 21, Vers 1 bis 11. Oder schließt einfach die Augen und lasst euch überraschen. So klang das bei Martin Luther im Jahre 1545. Das lese ich als erstes. Da sie nun nahe bei Jerusalem kamen, Bethphage an den Oleberg, sandte Jesus seine Jünger zween und sprach zu ihnen: Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und balde werdet ihr eine Eselin finden, angebunden und ein Füllen bei ihr. Löset sie auf und führet sie zu mir. Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprechet: Der Herr bedarf ihr, sobald wird er sie euch lassen. Das geschah aber alles, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reit auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Die Jünger gingen hin und täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider drauf und satzten ihn drauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg. Die anderen hieben Zweige von den Bäumen und sträfeten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und nachfolget, schrei und sprach: Hosianna dem Sohn David. Gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem einzog, erreget sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der Prophet von Nazareth aus Galiläa. Bei einem anderen Martin klingt das dann so, nämlich Martin Dreier in seiner Volksbibel, der Übersetzung des Wortes Gottes für die Ausgestoßenen und Aussätzigen, für die Freaks, die auf der Straße leben. Schließlich kam Jesus mit seinen Leuten in Bethphage an, einem Vorort von Jerusalem. Als sie beim Ölberg waren, meinte Jesus zu zwei von seinen Freunden: Hey, ihr beiden, geht schon mal vor. Wenn ihr in den Ort reinkommt, werdet ihr am Zaun ein neues Moped finden, das nicht angeschlossen ist. Bringt das mal bitte zu mir. Sollte jemand fragen, was ihr damit vorhabt, dann sagt einfach, der Chef braucht es. Er wird es aber wieder zurückbringen. Das alles soll so sein, damit wahr wird, was Sachaja, einer der Propheten, schon vor langer Zeit vorausgesagt hatte. Der sagte nämlich: Geh ab, freu dich. Die Leute in der Stadt Zion können anfangen zu jubeln. Die Bewohner in Jerusalem können Party machen. Denn da ist ein neuer Präsident am Start. Er ist total korrekt. Er kann wirklich helfen und ist dabei nicht arrogant. Er kommt nicht in einer fetten Limousine, sondern auf einem kleinen Moped angefahren. Die beiden Leute aus seiner Clique taten genau das, was er gesagt hatte. Sie brachten das Teil zu ihm, legten ein paar Klamotten auf den Sitz und setzten Jesus drauf. Als Jesus in die Stadt kam, bejubelten ihn die Menschen, als wäre er der Superstar schlechthin. Sie legten sogar ihre Jacken vor ihm auf den Weg, damit er da drüber fahren konnte. Alle drängelten sich um ihn herum und sie riefen: Da kommt er, der Superstar, einer aus der Familie vom ehemaligen Präsidenten David. Der neue Präsident ist da. Hurra! Er ist der Mann, den Gott zu uns geschickt hat. Gott ist der Beste. Ganz Jerusalem flippte total aus. Was ist denn das für ein Mann? Fragten die Bewohner. Das ist Jesus, der große Prophet aus Nazareth in Galiläa, antworteten die Leute, die mit ihm gingen. Zweimal dieselbe Geschichte ganz unterschiedlich präsentiert. Zweimal wird ein Teil von euch es eher gut gefunden haben und ein anderer Teil wird es eher schlecht gefunden haben. Zweimal werden die einen gesagt haben, dass ihre Erwartungen bestätigt worden sind und andere sind enttäuscht oder überrascht worden. Aber ihr habt alle eine Erwartung gehabt. Und zwar schon bevor ich die Texte vorgelesen habe. Zuerst habt ihr mich ja mal in dem T-Shirt hier auf der Kanzel gesehen, da sind irgendwelche Erwartungen in euch hochgekommen. Was soll denn das? Das kann ja heiter werden. Naja, was kann man von Micky schon anderes erwarten? Mal sehen, wo das hinführen wird. Dann habt ihr gehört, es geht um den Einzug nach Jerusalem. Gen, kenne ich schon. Tausendmal gehört im Kindergottesdienst. Mal sehen, ob er auch Palmzweige auspackt. Dann habe ich gesagt, ich lese den Text von Martin Luther aus dem Jahr 1545 und dann habe ich die Volksbibel angekündigt. Und immer ist da im Bruchteil einer Sekunde ein Gedanke in uns allen. Okay, naja, das wird jetzt bestimmt so oder so werden, weil ich das schon kenne oder weil ich gehört habe, dass das komisch ist oder weil ich gehört habe, dass es gut ist oder weil ich überrascht bin und mir nicht vorstellen kann, wie das jetzt werden soll. Und so war das auch in Jerusalem vor ungefähr 1988 Jahren. Da gab es eine ganz große Erwartungshaltung bei den Menschen. Da lag etwas in der Luft. Wie das eben so ist, wenn man in Umständen leben muss, die nicht so prickelnd sind. Die Römer beherrschten, und man kann ruhig sagen, sie unterdrückten fast die ganze Welt. Und für die Juden war vor allem unerträglich die religiöse Arroganz der Römer. So ein Kaiserkult lässt sich eben schwer in Einklang bringen mit der Beziehung zum Schöpfer des Universums. Und die Menschen erwarteten den Messias, einen, der sie aus der ganzen Situation erretten würde, einen, der alles gut werden lässt. Wie genau er das machen sollte, war längst nicht allen ganz klar. Da hatte jeder so seine eigenen Vorstellungen. Aber in irgendeiner Form müsste es doch damit zu tun haben, dass die Römer irgendwann aus Jerusalem verschwinden. Das war schon so der Tenor in den Erwartungen der Menschen. Eine Erwartung bezieht sich ja eben auf die Annahme eines zukünftigen Ereignisses. Erwartung ist die vorstellungsmäßige Vorwegnahme und Vergegenwärtigung kommender Ereignisse in ihrem Bezug auf die Thematik unserer eigenen Bestrebungen, also dessen, was wir uns wünschen und was wir zum Leben brauchen. Und Erwartungen leiten sich auch aus bereits vorher gemachten Erfahrungen ab. Man kann sich also vorstellen, dass je größer die Unterdrückung durch die Römer wurde und je länger sie andauerte, die Erwartungsspannung immer größer wurde. Und aus dieser Erwartungsspannung konnte jederzeit ein gemeinsames Handeln der Menschenmasse ausbrechen. Und jetzt hatten sie von Jesus gehört. Und was man da so hörte, das erinnerte an ganz viele prophetische Verheißungen. Und jetzt kommt Jesus tatsächlich nach Jerusalem. Und das auch noch zu einem nicht unbedeutenden Zeitpunkt, nämlich zum Pessachfest, dem Fest, das an die Befreiung der Juden aus der ägyptischen Unterdrückung erinnert. Das trieb die Erwartungen der Menschen noch einmal ganz besonders in die Höhe. Im Rückblick können wir sagen, der Einzug Jesu in Jerusalem ist der erste Schritt auf der letzten Wegstrecke ans Kreuz. Und wir kennen auch, dass Jesus diesen Weg nicht willenlos geht. Das ereignet sich nicht irgendwie zufällig, sondern er geht diesen Weg bewusst. Er sagt noch auf dem Weg zu seinen Jüngern: Dazu bin ich doch in diese Welt gekommen. Das Kreuz ist kein unglücklicher Zufall, der Jesu anderweitige Pläne zerstört hätte. Jesus hat das erwartet. Aber schon auf dem Weg, als er das seinen Jüngern sagt, da zeigt sich schon, dass die Jünger irgendwie etwas ganz anderes erwartet hatten. Aber auch Jesus selber arbeitet immer wieder an seinen Erwartungen, so zum Beispiel, als er dann in Gethsemane zum letzten Mal nochmal abklärte, dass das Kreuz wirklich der Wille des Vaters ist und der Kelch nicht an ihm vorübergehen kann. Und dann ist er sich aber auch sicher, mit der Kreuzigung wird er die Schrift erfüllen. Es ist also auch irgendwie eine Performance, eine politische Aktion oder dergleichen, nach Jerusalem einzuziehen. Und Jesus tut das ganz bewusst. Die Zeitschrift Focus hat das mal so schön betitelt: Jesus bläst zum Angriff auf Jerusalem. Und wenn man das hört oder liest, dann hat man ja gleich ganz bestimmte Bilder im Kopf. Aber Jesus macht das irgendwie ganz anders. Er reitet auf einem Esel ein. Der Einzug eines königlichen Siegers, der geschieht aber normalerweise auf einem Pferd, mit einem königlichen Herold und Fanfarenbläser, die vorangehen. Die Geschichte vom Einzug nach Jerusalem hat zwar denselben Rahmen eines königlichen Einzugs, ist aber inhaltlich doch irgendwie ganz ins Gegenteil verkehrt. Statt eines Pferdes ist es ein Esel, ein Lasttier. Das gefällt nicht allen. Und manche sind versucht zu sagen, boah, würde Jesus heute in heutiger Zeit zu uns kommen, dann würde er mit einem Mercedes fahren. Aber Jesus ritt eben nicht auf einem stolzen Pferd in Jerusalem ein, sondern auf einem Esel. Und deswegen hat Martin Dreyer in der Volksbibel auch das Moped genommen und nicht einen Mercedes. Im Vergleich mit einem Pferd erscheint der Esel ja nur wenig attraktiv. Mit seinem eher unscheinbaren grauen Fell, seiner geringen Körperhöhe und seiner manchmal unberechenbaren Art. Da musste dieses Tier schon in der Antike immer wieder Spott ertragen und stand als Schimpfwort für die Dummheit des Beschimpften. Dabei handelt es sich doch bei einem Esel um das allgemein gebräuchliche Arbeits- und Lasttier des antiken Orients. Und durch seine Geschicklichkeit hat er seinen Besitzern oft eine große Hilfe geboten. Aber dann ist dieser Esel, den Jesus benutzt, auch noch ein Tier, das ihm noch nicht mal selber gehört. Das er später wieder abgeben muss, das er zurückbringen muss. Es ist alles nur geliehen. Ein König ohne Krone, ohne Schwert, ohne Glanz. Statt kostbarer Teppiche sind es die einfachen Gewänder der Pilger. Statt Fanfaren die schreiende Menge der Jünger und des Volkes. Und trotzdem ist da so eine unglaublich positive Stimmung. Was war da nur los in Jerusalem? Und ich glaube, dass ein Teil dieser Stimmung beim Einzug nach Jerusalem auch etwas mit den Erwartungen der Jünger zu tun hatte, mit der sie die anderen angesteckt haben. Die Jünger erzeugten einen unglaublichen Hype mit dieser Performance. Das war wie bei den prophetischen Aktionen, die wir zum Beispiel in der Sapson, in der Jugendkirche, die ich gegründet habe, in den Jahren der großen weltweiten Erweckung erlebt haben, die man ja auch unter dem irreführenden Begriff Toronto-Segen kennt. Da war immer etwas los und einer steckte den anderen an mit seinen Erwartungen und den Aktionen, die wir dann da gemacht haben. Und auch in Jerusalem war das so, die Stimmung, die gab das her. Das Fest stand kurz bevor, die Unterdrückung durch die Römer war drückend und die Erwartung einer Apokalypse lag in der Luft. Und dann macht Jesus alles so komisch. Auf der einen Seite bediente er die Erwartungen, es geschahen Heilungen und dergleichen mehr, aber auf der anderen Seite war es dann irgendwie doch merkwürdig anders. So spontan habe ich mich da in der Vorbereitung an eine moderne Ballettaufführung erinnert, die meine Frau Dani und ich mal gesehen haben, bei der Gummipenisse mit Golfschlägern auf der Bühne herumgeschlagen wurden, wo wir doch eigentlich ungewöhnlich abstrakte Körperverrenkungen erwartet hatten. Ja, wir wussten, es geht um das Anprangern von Sexismus, die Gleichberechtigung der Frau und es ging auch um abstrakten Tanz, um modernes Ballett und trotzdem war das irgendwie alles merkwürdig. Und obwohl das ganze Haus noch kurz vorher bei einem Stück über das Blut Jesu, das sehr minimalistisch war und fast eine Viertelstunde lang eine eintönige Melodie wiederholte, was ja auch sehr ungewöhnlich war, obwohl das ganze Haus da noch frenetisch gejubelt hat und von den Sitzen aufgesprungen ist, wurden die Tänzer bei diesem Stück jetzt gnadenlos ausgebuht. Man hatte ja schließlich Geld bezahlt für das Ballett. Und da wollte man eben auch Tanz sehen. Man wollte gekitzelt werden und nicht herausgefordert. Und so waren auch die Menschen in Jerusalem enttäuscht, überrascht, irritiert. Petrus wollte Jesus von seinem Gang ans Kreuz abhalten. Judas versuchte Jesus durch seinen Verrat zu einer Machtdemonstration zu zwingen. Das Volk rief kurze Zeit nach dem Einzug enttäuscht: Kreuzigt ihn! Und wenn man jetzt später über diese ganzen Ereignisse nachdenkt, dann fallen einem natürlich Erklärungsmuster auf, warum es nur so und nicht anders hätte sein können. Dann denkt man zum Beispiel an die im Text genannte Prophetenstelle Sacharja 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Eine solche Stelle scheint uns doch klar zu verdeutlichen, dass Jesus hier die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Aber wenn man mittendrin ist in der Situation, dann sieht die ganze Sache anders aus. Wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bist du enttäuscht und daraus entsteht schnell Verbitterung und sogar Hass. Im Nachhinein kann man jedenfalls doch sagen, dass in der ganzen Geschichte vom Einzug nach Jerusalem eine heilsgeschichtliche Linie zu erkennen ist. Denn die alttestamentlichen Weissagungen deuten doch auf den Messias als Lastenträger hin. Man denke nur an den Messias als Schmerzensmann aus Jesaja 53. Und die Erfüllung dieser Verheißung geschieht durch die Passion Jesu. In der Zukunft allerdings, sagen wir jetzt, in der Zukunft, bei so einem zweiten Kommen, da wird Jesus dann nicht mehr in dieser Niedrigkeit, sondern für alle sichtbar als der König der Könige, der Herr aller Herren wiederkommen, vor denen sich alle Knie beugen werden. Denken wir jetzt. Und ich mag diese Bilder ja auch. wo Jesus als der Anführer wiederkommt und alles platt macht. Aber dann stelle ich mir doch auch immer wieder die Frage, ob das nicht auch Bilder sind, die aus unserer momentanen Situation der Bedeutungslosigkeit der Christenheit in dieser Welt entstehen. Und diese Not hoffen wir zu wenden mit solchen glorreichen Bildern. Ja, es gibt in der prophetischen Vision des Johannes und an anderen Stellen viele Anhaltspunkte, dass es so werden wird. Aber vielleicht wird es auch ganz anders. Dafür sollten wir zumindest offen sein. Erwartungen sind, psychologisch gesehen, Einstellungen des Menschen, die sich auf mehr oder weniger klare Zielvorstellungen beziehen. Es ist eine vorstellungsmäßige Vorwegnahme von Ereignissen, von bestimmten Denk- und Handlungszielen, die in der Zukunft liegen und die uns nicht verfügbar sind. Deswegen sind Erwartungen auch so eine Art Schwebezustand, der das Verhalten und Erleben bestimmt. Ein Schwebezustand, der ganz schnell in die eine oder in die andere Richtung umschlagen kann. Und Erwartungen sind uns zumeist unbewusst. Daher werden sie selten kommuniziert, man spricht selten darüber und ich finde, das sollten wir ändern. Wir sollten uns über unsere Erwartungen an Gott, an den Glauben, den Gottesdienst, die Gemeinde und vieles andere mehr unterhalten, uns austauschen darüber. Ansonsten ist die Enttäuschung doch schon vorprogrammiert. Wir hatten einmal so eine junge Frau im CZF, die hatte sich in einem Gottesdienst bei uns bekehrt. Und natürlich hatte sie dabei gewisse Erwartungen gehabt. Aber das fragt man ja in so einem Moment nicht ab. Man ist ja froh, wenn sich überhaupt jemand zu einem solchen Schritt meldet. Kurze Zeit später jedenfalls klingelt es bei uns im Büro und ich habe aufgemacht. Und dann stand sie vor der Tür und sagte, ich will mein Leben zurück. Ich fragte sie, was das bedeuten soll. Sie antwortete, ich habe im Gottesdienst Jesus mein Leben gegeben, dann hat er nicht das getan, was ich wollte. Und darum möchte ich mein Leben jetzt wieder zurückhaben. Das ist konsequent. Und weil ich es bei euch im Gottesdienst ihm gegeben habe, möchte ich nun, dass ihr dafür sorgt, dass ich mein Leben zurückbekomme. Ja, wir haben dann so eine ganze Weile miteinander gesprochen. Und dabei hat sie mir dann ihre ganze Geschichte erzählt. Sie war unglücklich verheiratet und sie hatte von Jesus eigentlich erwartet, dass er ihren Mann mal so richtig in den Senkel stellt. Dass er sie rächt, dass er ihr Gerechtigkeit widerfahren lässt. Und als das nicht geschah, war sie enttäuscht. Und so geht es uns doch auch immer wieder mal, oder? Die Frage ist also, wie könnten wir stattdessen damit umgehen, wenn wir eine unbewusste Erwartung haben und spüren, dass die irgendwie nicht erfüllt wird? Als erstes ist es natürlich hilfreich, genau das zu erkennen. Sowohl das eine, dass etwas nicht erfüllt wird, als auch welche Erwartung genau dabei im Hintergrund steht. Und deswegen müssten wir mit anderen darüber sprechen. Und uns Fragen stellen oder uns Fragen stellen lassen. Ich habe dann damals die junge Frau als erstmal gefragt, ja, was erwartest du denn jetzt irgendwie von mir? Ja? Ich spüre ja, dass da bei dir was los ist. Ich bin mir aber nicht so sicher, was da eigentlich los ist. Dazu brauche ich doch mehr Informationen von dir. Und dann hat sie mir ja von ihrem Leben erzählt und wir konnten über andere Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Ein solches Nachfragen verhilft mir selbst und dem anderen doch zu mehr Klarheit. Und das beruhigt uns dann, weil wir uns angenommen, verstanden und damit dann auch sicherer fühlen. Eine andere Möglichkeit wäre, ich habe mal im CZF eine Prophetie bekommen. Und in diesem prophetischen Wort hieß es, dass ich vor einer großen Menge von Jugendlichen stehen würde oder predigen würde. Und es würden so um die 1000 Jugendliche sein. Und ich hatte erwartet und immer gedacht, dass das mit der Jugendkirche Sapson, die wir gegründet haben, geschehen würde. Und deswegen war ich ganz schön enttäuscht, als das mit der Sapson dann doch nicht mehr geklappt hatte, weil wir diesen Konflikt damals hatten. Und ich dachte schon, so, jetzt gibt es einfach keine Chance mehr, dass das noch jemals passieren kann. Aber dann habe ich den Job als Schulsozialarbeiter in der Altkönigsschule bekommen. Und ich habe eine Gedenkfeier organisiert nach dem Amoklauf in Winden. Und dann stand ich in einer Halle mit über 1000 Schülern und Lehrern und habe zu ihnen gesprochen, habe mit ihnen zusammen der Opfer gedacht, ich habe Trost gespendet, ich habe von der Möglichkeit der Hoffnung gepredigt. Und während es geschah und ich da stehe, da wurde mir auf einmal klar, Hier setzt sich die Verheißung von damals um. Aber in einer ganz anderen Weise, als ich das erwartet hatte. Aber ich hatte diese Verheißung und all die anderen, die Gott mir geschenkt hatte, nicht enttäuscht weggeworfen, sondern ich habe sie nur auf mein inneres Regal für später abgelegt. Und einige liegen da heute immer noch. Setz dich also immer wieder mal hin und denk über deine Erwartungen nach, die du an dich selber hast, die du an deinen Glauben hast, die du an deine Beziehung zu Jesus hast. Was erwartest du denn von Gott? Was erwartest du von deiner Gemeinde hier? Und was hat sich schon erfüllt und was noch nicht? Wo musst du etwas loslassen? Wo musst du vielleicht etwas verändern? Ich habe mal von einem Mann gelesen in einem Buch, Ich lebte mit der Vision. Der hatte nur eine einzige Vision in seinem ganzen Leben. Es war ein Bild, das er gesehen hatte. Und mit diesem Bild, mit dieser Vision lebte und arbeitete er aber sein ganzes Leben lang. Und die Vision, beziehungsweise das Bild, das veränderte sich immer wieder. Nicht grundsätzlich, aber immer wenn er betete, dann hat er dort noch etwas mehr gesehen und dort noch etwas mehr gesehen. Und so hat er sein Leben danach gestaltet. Und eine weitere spannende Frage im Umgang mit Erwartungen ist dann schlussendlich, was will Gott eigentlich grundsätzlich? Was will er eigentlich? Und was kann ich darum mit Gewissheit von ihm erwarten? Ich würde ja mal sagen, und das hört er ja immer wieder von mir, Gott will uns zuallererst heimsuchen. Er will uns nach Hause begleiten. Deswegen hat er sich den ganzen Stress mit Ostern doch angetan. Die heimsuchende, bedingungslose Liebe ist das Grundlegende im Christentum. Und dazu gibt es ja auch grundlegende Aussagen von Gott. Also Aussagen, unter die nichts mehr drunter geht, weil das der tiefste Grund ist, den es geben kann. Jesus selber hat das gesamte Wort Gottes in der Liebe zusammengefasst, als er in Matthäus 22 sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und diese Formulierung, das ganze Gesetz und die Propheten, das ist ein Ausdruck für alles. Ein umfassender Ausdruck. Alles, was irgendwie von Gott kommt, alles, was er von uns wollen kann und was wir infolge von ihm erwarten dürfen und dann auch von seinen Nachfolgern und der Kirche, alles hängt an diesen beiden Geboten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sollte man doch immer wieder mal aufleuchten lassen in so mancher hitzigen Diskussion über das, was man erwartet oder erwarten kann oder erwarten soll. Und dann könnten wir doch auch erst einmal sagen, gut, wir haben da unterschiedliche Erwartungen. Vielleicht wären wir uns jetzt auch nicht einig darüber, aber dann lass uns doch erst einfach mal lieben. Und dann lass uns Jesus gemeinsam anbeten, bevor wir etwa unsere Erwartungen verleugnen oder kreuzigen. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns, seine Menschen, sagt Jesus. Und alle Erkenntnis, die wir, seine Menschen, aus dem Wort Gottes gewinnen, muss sich daran messen lassen, was Jesus selber als das Zentrale, als den Kernpunkt des Wortes Gottes bezeichnet, nämlich die Liebe. Und wenn die Liebe nun alle Regeln zusammenfasst, dann ist sie unser Bezugspunkt, unser Ziel, unser Interpretationsrahmen dessen, was uns im Leben begegnet und was wir erwarten können. Und darüber hinaus gilt immer, Gott ist Gott und er darf sich auch so benehmen, als wäre er es. Erwarte also vor allem das Überraschende. Wir können ihn nicht in unsere persönlichen Erwartungen einsperren, sondern wir müssen ihn immer wieder neu in der Weite der Freiheit der Liebe suchen. Und damit sind wir dann tatsächlich auch mit allen anderen Menschen gleich. Und das ist für mich eigentlich auch der tiefere Sinn der ganzen Ostereiersuche. Jesus ist immer wieder der ganz andere. Er ist nicht leicht zu finden, aber wer ihn findet, der findet ihn gut. Gott ist Gott und benimmt sich auch immer wieder so, als wäre er es. Darf er das? Ja, er darf das, lieber Kristall. Das Überraschungsmoment müssen wir jedenfalls immer mit einberechnen, wenn wir mit Gott rechnen. Es könnte anders kommen, als wir denken und gerne hätten. Und davon erzählt meines Erachtens die Geschichte vom Einzug nach Jerusalem. Und unter diesem Aspekt ist es für mich wieder eine neue, eine überraschende und eine herausfordernde Geschichte geworden. Und ich hoffe, dass sie das auch für euch werden wird. Amen.